Donnerstagabend, fühlt sich irgendwie an wie Frühling. Und wir sind im Weltfunk.
Weltfunk.
Ja, diese Sendung machen Daniela und Sandro von den Zugvögeln. Für das Thema, das wir uns heute, dabei haben, könnten wir eigentlich einen ganzen Tag lang senden. Leider haben wir nur eine Stunde dafür, aber dafür zwei Experten dabei, die vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern können. Um was geht es? Unser Thema ist Landgrabbing oder zu Deutsch Landraub. Wir möchten euch kurz ein paar Infos dazu geben, bevor wir richtig tief ins Thema einsteigen.
Genau, vielleicht kannst du das einfach mal erklären, wovon sprechen wir, wenn wir das Wort Landraub oder Landgrabbing in den Mund nehmen.
Also zum einen wird Land angeeignet, ohne dass Rücksicht genommen wird auf die Umwelt oder auch auf die Bevölkerung, die auf das Land angewiesen ist oder sogar Rechte an dem Land hat und dort schon länger lebt. Die Menschenrechte werden oft verletzt in der lokalen Bevölkerung. Existierende Landtitel oder Gewohnheitsrechte der Landnutzung, auch von Nomaden, die umherziehen, oder indigenen Bevölkerungsgruppen, werden dabei nicht beachtet. Die lokale Bevölkerung wird in der Regel auch nicht konsultiert oder informiert darüber, was mit dem Land geschieht oder dass das Land weggenommen wird. Außerdem werden intransparente Verträge ohne klare oder verbindliche Verpflichtungen zur Beschäftigung und vor allem ohne Nutzen für die lokale Bevölkerung abgeschlossen. Das Ganze ist in der Regel nicht demokratisch und die Leute werden nicht in die Planungsprozesse mit eingebunden.
Also welche Regionen oder Länder sind betroffen von Landraub?
Also mehr als die Hälfte des Kaufs bzw. der Pacht von Landflächen findet im Moment in Afrika statt, in afrikanischen Ländern. Und im Visier der InvestorInnen sind offensichtlich insbesondere arme Länder, die nicht über eine gute Regierungsführung oder starke institutionelle Rahmenbedingungen verfügen, die die lokale Bevölkerung schützen würden. Vor allem bekannt geworden sind Landgeschäfte in afrikanischen Ländern, aber auch in asiatischen Ländern, in Europa eher in Richtung Osten, aber auch wieder verstärkt eher in Lateinamerika.
Welche Größenordnung hat das? Also was für Flächen sind das, die da bebaut, abgekauft, geraubt werden?
In den ersten 10 Jahren diesen Jahrhunderts, also in dem 21. Jahrhundert, wurden bis zu 227 Millionen Hektar Land in Ländern des globalen Südens verkauft oder langfristig verpachtet. Wie viele jetzt wirklich Landgrabbing sind, ist schwierig zu sagen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Land einen immer höheren Wert hat und auch inzwischen viel damit spekuliert wird. Mehr als die Hälfte dieser ganzen Transaktionen betrifft Afrika südlich der Sahara. Es gibt auch einen interessanten Film, der heißt Landraub, der kam vor nicht allzu langer Zeit raus, der das Thema auch sehr anschaulich behandelt.
Okay, also das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Jemand raubt Land, verletzt Menschenrechte, die lokale Bevölkerung hat kein Land mehr. Aber wer ist das? Wer raubt Land und warum?
Das sind InvestorInnen, Banken, Investmentgesellschaften, auch aus Europa. Rein spekulative Investitionen finden da statt in Land. Es wird nämlich eine erhebliche Wertsteigerung von Land in naher Zukunft erwartet. Und es bleibt aber nicht beschränkt auf InvestorInnen oder Banken, sondern auch Regierungen der Länder, in denen Landgrabbing stattfindet, die sind auf Nahrungsmittel, Importe oder andere Rohstoffe angewiesen und sind da auch beteiligt. Mehr hören wir hoffentlich gleich bei unseren Telefoninterviews.
Kannst du was zu den Konsequenzen von Landgrabbing sagen?
Auch dazu gleich mehr, aber so viel schon vorweg. Die sozialen und ökonomischen Auswirkungen sind auf jeden Fall sichtbar, insbesondere für Frauen. Und auch die Umwelt, der Umwelt tut es auch nicht unbedingt gut, wenn dann zum Beispiel auf dem Land, das verschieden bewirtschaftet wurde zuvor, dann auf einmal eine Monokultur ist, weil sie von einem Großinvestor gekauft wurde.
Okay, ich glaube, das wird eine sehr interessante Sendung. Bleibt dran, wir machen kurz Musik.
Warum das Thema Land viele Konflikte mit sich bringt, kann uns jetzt hoffentlich Daniel Jäger erklären. Er arbeitet für die Gemeinschaft für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung in Kampala im ostafrikanischen Uganda. Er ist jetzt aus Kampala zugeschaltet. Vielen Dank, dass du da bist. Dich betrifft das Thema Landraub auch in deiner Arbeit. Was hat deine Arbeit in Uganda damit zu tun?
Genau, ich arbeite hier für den Zivilen Friedensdienst. Das ist ein globales Programm, was weltweit an Konflikten arbeitet und lokale Initiativen der Konfliktbearbeitung unterstützt. Und ich mache das hier im Rahmen der, wie du schon gesagt hast, der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Es gibt auch noch andere NGOs, die den Zivilen Friedensdienst implementieren. Was ich mit Landraub und Landkonflikten hier im Landkongress zu tun habe, ist, dass unser Programm direkt an der Bearbeitung von Landkonflikten arbeitet. Das heißt, wir unterstützen lokale Akteure in ihren Bemühungen, Landkonflikte zu bearbeiten, und da gehört natürlich auch Landraub dazu.
Ist Uganda denn ein Land, in dem Landraub mehr eine Rolle spielt als vielleicht in anderen Ländern, oder warum genau Uganda?
Es hängt ein bisschen davon ab, wie man auf Landbau schaut und was man als Landraub definiert. Wenn man Landraub ausschließlich als aus dem Stereotyp sieht, internationale Multikonzerne eignen sich Land an, um ihre Produktionen dahin auszulagern, dann gibt es wahrscheinlich andere Länder, die noch mehr betroffen sind. In Uganda sind Landkonflikte trotzdem ziemlich vorherrschend aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es Landraub meistens in Staaten, wo die Rechtsstaatlichkeit nicht wirklich ausgeprägt ist, wo schwache Regierungsführung herrscht, wo Eliten die Macht unter sich aufteilen und Korruption vorherrscht. Also das sind ja alles Aspekte, die Landbau oft erst möglich machen oder zumindest unterstützen. Und das ist in Uganda alles gegeben. Dazu kommen noch Aspekte wie Konflikte. In Uganda hat es lang und viele verschiedene bewaffnete Konflikte gegeben. Und dadurch finden natürlich auch immer große soziale Verschiebungen statt. Und gerade in der Postkonfliktphase, wenn Leute aus den Flüchtlingslagern zurück auf ihr Land gehen, von dem sie zum Teil Jahrzehnte weg waren, gibt es darum oft Konflikte. Ein dritter Aspekt ist, den Uganda rausstellt gegenüber anderen Ländern, dass hier ein unglaubliches Bevölkerungswachstum herrscht. Ich glaube, alle 20 Jahre verdoppelt sich die Bevölkerung. Und das ist in einer Gesellschaft, die zum großen Teil auf Subsistenzwirtschaft beruht, natürlich eine ziemlich große Bürde, weil es muss genug Land, es muss genug Essen, Nahrungsmittel für die Bevölkerung produziert werden.
Also das befeuert dann wahrscheinlich auch nochmal den Konflikt im Bereich Land. Und,
genau. Und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Also nicht, hier kann man das sich nicht so vorstellen, dass ausschließlich die internationalen Multis kommen, sondern Landkonflikte und auch Landgrabbing auf allen sozialen Ebenen stattfindet. Innerhalb der Familie, innerhalb von Clans, zwischen Gemeinden, bis hoch zu der ganzen Bevölkerungsgruppen.
Jetzt ist es ja so, dass Land ein sehr umstrittenes Gut ist. Allerdings, wenn man sich mal zum Beispiel Studien von Oxfam anguckt, dann eher in afrikanischen Ländern oder auch in lateinamerikanischen Ländern. Liegt es daran, dass in Europa nichts mehr zu holen ist, oder woran liegt das?
Das liegt zum großen Teil, man könnte jetzt ausholen und sagen, das ist das kapitalistische Weltsystem und Afrika liegt in der Peripherie und die ist eher für Ressourcen zuständig, nach der Theorie. Das, was ich vorhin gesagt habe, also Rechtsstaatlichkeit in Deutschland zum Beispiel, haben viele Menschen die Möglichkeit, über rechtsstaatliche Wege ihr Land zu sichern. Und das ist in Ländern, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine schwache Regierungsführung haben, sehr, sehr korrupt in den staatlichen Strukturen sind und eine arme Bevölkerung haben, natürlich viel schwieriger für die für die betroffenen Menschen ihr Recht einzuklagen. Also es herrscht auch zum Teil das Recht des Stärkeren.
Kannst du uns auch erklären, wie solch eine Landaneignung aussieht? Gibt es Unterschiede zwischen Landraub durch Konzerne oder durch lokale AkteurInnen? Kommen dann die Bulldozer und die Polizei?
Also man wird sich ja vorstellen, dass ein Investor zum Beispiel, der kommt, dann erstmal mit den zuständigen Behörden und vor allem auch mit den betreffenden Bevölkerungsgruppen spricht, über sein Vorhaben informiert, um dann in eine geschäftliche Einigung zu kommen, ob Leute ihn dem Investorland verkaufen, verpachten oder wie auch immer. Also das ist eine gewisse Partizipation und auch Rechenschaft der Investoren gegeben sein sollte. Das ist hier oft nicht so. Es gibt Fälle hier, wo die Bevölkerung in Dort morgen von einem Militärkonvoi aufgeweckt wurde, der dann noch einige politische Eliten und vielleicht sogar auch Vertreter der Investoren mit an Bord hatte und die dann aufgefordert wurden, ihr Land zu verlassen. Und dann kommt wirklich, wie du gesagt hast, der Bulldozer und macht es in kürzester Zeit platt. Das heißt, ohne irgendeinen Dialog vorher, ohne irgendeinen Informationsfluss vorher. Es gibt aber auch fließende Landgrabbing-Prozesse. Im Norden von Uganda, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die pastoralistisch leben und die sehr große traditionelle Ländereien haben, die keinen Landtitel haben. Und dass dann auf einmal ein großer Teil davon kurzerhand abgezäunt wird und die lokale Bevölkerung sozusagen von ihrem Land einfach ausgeschlossen wird. Und wenn der Zaun dann aber angewiesen wird von der lokalen Bevölkerung, die dann von der Polizei verhaftet werden. Also es gibt die verschiedensten Ausprägungen, aber ja, es gibt auch so die ganz harten Vertreibungen von Dörfern, von Familien.
Kommen wir doch mal konkret zum Land Uganda. Ein Beispiel ist das 2005 von der nationalen Waldbehörde NFA Land zur Nutzung an die britische New Forest Company abgegeben wurde. Die Lokalbevölkerung wurde nicht mit eingebunden. 2010 verloren bei Vertreibung mehr als 20.000 AnwohnerInnen Land und aber auch Einkommen. Die NFC gibt sich selbst als Unternehmen nachhaltiger Forstwirtschaft. Wie sind deine Erfahrungen dazu und wie schätzt du die Lage bei dir in Uganda ein?
Der konkrete Fall ist mir jetzt nicht bekannt, da war ich auch noch nicht im Land. Aber dass die National Forest Authority Menschen vertreibt, kommt auch oft daher, dass irgendwann am Schweizrest ganze Teile von Uganda zu Schutzgebieten erklärt wurden. Entweder zu Waldschutzgebieten, zu Wasserschutzgebieten oder auch zu Wildlife-Schutzgebieten. Also die Parks, die wir gerne in unserem Urlaub besuchen. Und als diese Teile zu Schutzgebieten erklärt haben, haben sie natürlich nicht geschaut, oder natürlich, das ist jetzt eher zynisch gemeint, nicht geschaut, ob da überhaupt Menschen leben. Das heißt, viele Teile von Uganda sind Schutzgebiete und irgendwann, vor allem nach den Konflikten, wenn sich die Beamten des Staates das erstmal hingebaut haben, wurden die Leute aufgeklärt, dass sie seit Jahrhunderten auf Land leben, wo sie eigentlich nicht leben dürfen. Und das ist ein Problem. Und wie in so vielen Bereichen gibt es im ugandischen Recht genug Möglichkeiten, mit solchen Fällen umzugehen. Zum Beispiel Co-Sharing Agreements, den Gemeinden anzubieten, dort leben zu bleiben und sogar noch Geld mit dem Schutzgebiet zu verdienen, indem sie das Schutzgebiet mit unterhalten. Leider wird es in der Praxis wenig umgesetzt.
Das ist dann auch ein Problem, dass die lokale Bevölkerung nicht früh genug eingebunden wird.
Nicht früh genug oder in vielen Fällen gar nicht mit eingebunden wird in dem Entscheidungsprozess, sondern über die Entscheidung informiert werden. Das kann kurz nach der Entscheidung stattfinden, aber es kann auch erst Jahrzehnte nach der Entscheidung stattfinden. Also es gibt viele Fälle und wir arbeiten mit vielen Gemeinden, die in Wildschutzgebieten leben, dort aber ihr angestammtes ihren angestammten Grund haben, den sie schon seit ihren Vorfahren bewohnen und nie informiert wurden, dass das irgendwann zu Schutzgebiet wurde, bis, wie du sagst, der Bulldozer ankommt.
Was würdest du denn sagen? Du hast schon gesagt, die Leute sollten natürlich früher eingebunden werden in den Entscheidungsprozess oder überhaupt erstmal eingebunden werden. Was muss denn sonst noch geschehen, damit Menschen nicht mehr von ihrem Grund vertrieben werden können?
In erster Linie, erstmal alle bestehenden Gesetze umgesetzt werden. Meiner Meinung nach wäre das ein großer Schritt und den meisten Vertreibungen würde damit der Boden entzogen werden. Das ist nur bedingt möglich. Eine starke Zivilgesellschaft ist auch immer noch eine gute Säule, um sich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen. In Uganda, wo gerade in ländlichen Gebieten sehr große Armut herrscht und selbst aus unserer Sicht Basic-Kommunikationsmittel oft nicht vorhanden sind und die Menschen wirklich nur von dem leben, was sie auf ihrem Acker erwirtschaften und Geld auch oft eine Cash nicht wirklich regelmäßig existent in der Familie, ist natürlich schwierig, eine starke Zivilgesellschaft auszubilden. Aber meiner Meinung nach ist das eine fundamentale Basis, um sich gegen Vertreibung auch zur Wehr zu setzen, dass sich lokale Bevölkerungsgruppen in Solidarität zusammenschließen. Es gibt auch Fälle, wo Gemeinden sich hier gegen Vertreibung gewehrt haben. Es gibt einen ganz prominenten Fall, wo auch politische Elite mit einem Investor Großfamilien von ihrem Land vertrieben haben und sie dann aus der Ohnmacht heraus, die Frauen dieser Großfamilien, sich dann entblößt haben, ausgezogen haben, was hier ein ganz großer Tabubruch ist, um zu zeigen, wie ohnmächtig sie sich der Situation entgegengestellt fühlen. Und das dazu geführt hat, dass das Militär sich zurückgezogen hat und die Gemeinde erstmal einen Teilsieg errungen hat. Auf längere Sicht muss es natürlich Landsicherheit geben. Man kann sich das nicht so vorstellen wie in Deutschland, dass jeder ein Landtitel Papier hat, was bestätigt, dass das Stück Land Person A oder Person B gehört. Und alles das Land, was seit Generationen die Kinder übergeben wurde und es aber Dokumentation gibt. In welcher Weise, ob die Dokumentation auf Papier ist oder ob die Dokumentation der Grenzen des Landes mit Bäumen, mit Grenzen markiert ist, das sind Mechanismen, die auf lange Sicht Landtrapping erschweren. Solange wir die Strukturen im Land nicht mitdenken, weil Landtrapping nie ausschließen kann.
Jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Was können denn wir hier in Ulm oder Europa gegen Landgrabbing machen? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten?
Wir leben in einer globalen Welt mit ziemlich vielen Abhängigkeiten und deswegen kann meiner Meinung nach jeder etwas dagegen machen, aber eben auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Strategien. Wir versuchen hier direkt an den Menschen zu arbeiten, die Betroffenen zu unterstützen, aber auch Lobbyarbeit bei der Regierung mit Investoren betreiben. In Deutschland, ich glaube, dass eine ganz einfache Herangehensweise ist, sich zu überlegen, was man im Supermarkt kauft und sich zu informieren, wer hinter dem Produkt steht, was gekauft wird und zu schauen, unter welchen Umständen das Produkt hergestellt wurde. Beispiel jetzt, wenn es um Uganda geht, der Tee, Kaffee, Produkte, die wir in Deutschland aus dem Land oder in Europa aus dem Land konsumieren. Wie wurden die hergestellt? Wie haben sich die Firmen an Regularien gehalten? Wie haben sie die lokale Bevölkerung eingebunden? Aber natürlich gibt es auch noch andere Herangehensweise, Solidaritätsgruppen, die lokale Initiativen unterstützen. Es gibt auch in Deutschland viele Organisationen, die Menschenrechtsarbeit machen, für man als Freiwilliger vor Ort gehen kann und Gruppen, die Gefahr laufen, vertrieben zu werden, durch ihre Präsenz als internationale Person zu beschützen. Wenn einem das zu viel ist, kann man solchen Organisationen Geld spenden. Ich glaube, es gibt viel, dass man sich in Deutschland engagieren kann, dagegen einzuwirken. Und das Wichtigste ist natürlich, die Problematik erstmal an die Öffentlichkeit zu bringen, genauso wie ihr das jetzt mit eurer Radioshow macht.
Vielen Dank, Daniel. Grüße nach Kampala im ostafrikanischen Uganda. Und jetzt kommt erstmal Musik. Jo. Wir sind im Weltfunk und wir haben noch einen weiteren Interviewgast. Free FM. Zum Thema Landgrabbing bzw. Landraub haben wir jetzt Jan Pingel in der Leitung. Schön, dass du da bist. Jan, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo. Jan Pingel aus Hamburg. Genau, ich habe lange und intensiv mich mit verschiedenen internationalen Zusammenhängen auseinandergesetzt, insbesondere mit den Philippinen und da vor allem mit Menschenrechten, mit Landkonflikten. Und jetzt bin ich in Hamburg und kümmere mich hier zusammen mit anderen um Verbindungen zur Zivilgesellschaft in Ozeanien, also im Südpazifik. Und dort geht es vor allem um einen Gegenpol gegen starke Industriebemühungen, dort Tiefseebergbau zu betreiben. Das ist das gerade, was ich aktiv tue.
Wenn wir von Landgrabbing bzw. Landraub sprechen, was verstehst du darunter und was hat deine Arbeit damit zu tun?
Also ich verstehe darunter ganz klassisch Landnahme. Also dass man Land denjenigen nimmt, die es bewirtschaften, denen es gehört und die es schon immer genutzt haben und aktuell nutzen wollen. Dass man denen den Zugang zu Land verwehrt, dass man den lokalen Bevölkerungen, lokalen Gemeinschaften, oft indigenen Gemeinschaften, Land entzieht und das vor allem in oft internationale Ströme einbaut, um da zu versuchen, als Anlagewert zum Beispiel Geld, Kapital mit anzuhäufen, zu vermehren oder eben versucht, dort gewinnbringend Dinge anzubauen oder Bergbau zu betreiben, das ist mein Verständnis davon. Man nimmt lokalen Gemeinschaften Land, um damit Profite zu erwirtschaften. Und ich habe mich vor allem in den Philippinen damit auseinandergesetzt, weil Land eine unglaublich große Rolle in den Philippinen spielt, schon immer gespielt hat, seit Jahrhunderten. Und weil dort eben so viel Land nicht zugänglich ist, vor allem für kleine Bauern und Bäuerinnen und lokale Gemeinschaften, vor allem indigene Gemeinschaften, die deren Land bedroht sehen, ist es eben auch so, dass in den Philippinen sehr, sehr viele teils sehr gewaltsame Konflikte entstanden sind. Und mit den Konflikten habe ich mich lange beschäftigt und habe da viel mit lokalen Gemeinschaften, mit Aktivistinnen zusammengearbeitet, die versuchen dort für die Rechte der Bauern und Bäuerinnen zu kämpfen.
Warum ist das Thema Land und Landraub im südostasiatischen Raum so wichtig?
Das ist so ein bisschen ein Spannungsverhältnis. Zum einen sind viele dieser Länder noch sehr stark agrarisch geprägt und auch angewiesen auf Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, weil eben sich so viele Menschen von dem Land, das sie bewirtschaften, oft im kleinen Maßstab ernähren, damit ihre Familie durchbringen, damit versuchen, ein gewisses Maß an Bildung und Wohlstand zu erlangen. Das ist immer noch so das Rückgrat auch vieler Länder, also Philippinen, aber auch anderen Ländern wie Kambodscha oder Laos. Gleichzeitig ist aber das Land bedroht, aus der Hand genommen zu werden, weil eben so viel internationale Firmen dort dringen, weil es eben so einen international starken Bedarf gibt, Lebensmittel auch in diesen Ländern sich zu beschaffen. China spielt da eine große Rolle, aber auch europäische Firmen, die EU ist da einer der Vorreiter und sieht das auch in ihrer Aufgabe, Land zu nehmen international. Das ist so ein bisschen das Spannungsverhältnis. Eben einmal die starke Abhängigkeit von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und zum anderen eben die Bedrohung durch internationale, aber auch nationale Akteure, die versuchen, da Land an sich zu reißen. In den Philippinen zum Beispiel ist es so gewesen, dass das meiste Land, was Bauern und Bäuerinnen verlieren, nicht durch internationale Firmen bedroht ist, sondern eben auch durch lokale und nationale Interessen, also nationale philippinische Bergbaufirmen oder...
Wer profitiert denn konkret vom Land? Sind das internationale und nationale Unternehmen, Einzelpersonen?
Beides. Also zum Beispiel, wenn man sich die Südinsel der Philippinen anguckt, Mindanao, eine sehr konfliktträchtige Insel, also sehr, sehr viele seit Jahrzehnten andauernde Konflikte, dann gibt es zum Beispiel dort die großen internationalen Agrofirmen, also und vor allem die, die Monokultur betreiben, also Del Monte und Dole, die bauen da in riesigen Maßstäben an, also man fährt da Stunden durch Bananen- und Ananasplantagen, das alles für den Export, davon sieht der Filipino, die Filipiner da vor Ort nichts. Manufaktur, Weiterverarbeitung der Produkte geschieht dort nicht, das passiert alles eigentlich in der Regel in Australien. Das heißt, es bleibt überhaupt nichts an Vorteilen vor Ort hängen. Das meiste, was dort hängen bleibt, sind Umweltverschmutzung, Pestizide und Landnahme, dass die eben die Bauern und Bäuerinnen vor Ort nicht die Möglichkeit haben, was anzubauen. Gleichzeitig gibt es aber auch große Bergbaugebiete in der Region, die von nationalen und internationalen Firmen betrieben werden. Also das sind so Konglomerate aus kanadischen Firmen, die dann aber von philippinischen Tochterfirmen verwaltet werden. Teilweise sind es undurchsichtige Verhältnisse und die werden in der Regel dort durchgeführt, gerade große offener Tagebergbau, wo die Armut eh schon groß ist, wo die Probleme groß sind, wo staatliche Infrastruktur kaum eine Rolle spielt, wo bewaffnete Konflikte ja seit Jahrzehnten herrschen und wo vor allem Indigene leben. Und die sind eben oft diejenigen, die am meisten davon abbekommen, am meisten davon zu Schaden kommen.
Welche Möglichkeiten bleiben denn den von Landraub Betroffenen? Haben sie überhaupt eine Möglichkeit, sich zu wehren?
Das Wichtigste finde ich immer, und das ist nicht nur auf die Philippinen bezogen, sondern auch allen Kontexten, in denen ich gearbeitet habe und die ich erlebt habe, ist, dass die Leute erstmal wissen, was für Rechte sie haben, weil in den allermeisten Fällen wissen sie das nicht. Und sobald jemand nicht weiß, was für Rechte er hat oder sie, gibt es auch, ist es zu einfach, ihnen Dinge zu entnehmen durch ein bisschen Geld oder Versprechungen, Stipendien. Gibt man gerne mal sein Land ab, weil man das in kurzfristigen Gewinnmaximierung im Kopf hat. Aber sobald die Leute wissen, dass sie das Recht haben, das Land zu besitzen, dass die Indigenen zum Beispiel das Recht haben, laut internationaler Verträge, die auch die Philippinen unterzeichnet haben, dass sie gefragt werden müssen, wenn sie das Land abgeben. Und zwar als Gemeinschaft, nicht als Einzelne, sondern als indigene Gemeinschaft. Und dass sie Rechte haben, Menschenrechte haben, ökologische Rechte haben, Recht auf Selbstbestimmung, Recht auf Mitsprache. Sobald die Leute das wissen, wird es deutlich schwieriger für internationale Firmen oder nationale Eliten, das Land und alles, was damit zusammenhängt, den Leuten wegzunehmen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Arbeit immer noch, die gemacht werden muss. Und das ist vor allem Arbeit, die in den Ländern passiert. Es gibt sehr gute Community-Organizer, Aktivistinnen, die dort gerade mit lokalen Bevölkerungsgruppen sprechen und denen sagen so, Leute, das sind die Rechte, die ihr habt und das könnt ihr dagegen tun. Und dann ist es natürlich gut, wenn man in gewisse internationale Kampagnen eingebunden ist. Gerade wir hier in Deutschland können eine Menge machen, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken und versuchen zum Beispiel zu gucken, wo kommt das Geld her für solche Unternehmungen. Oft ist es ja nicht Deutschland zum Beispiel, die dann international Landgrabbing betreiben, aber ganz oft ist es eben Geld von uns dabei, deutsche Bankgeld, Renten- und Aktienfonds. Und da kann man eben genau hingucken und den Leuten sagen, passt auf, das wird mit eurem Geld international gemacht und die Leute leiden darunter.
Um das nochmal kurz zusammenzufassen, Menschen, die von Landraub bedroht sind, müssen mehr Widerstand leisten. Das Problem dabei ist, dass die Menschen in den meisten Fällen ihre eigenen Rechte gar nicht kennen. Du hast auch erklärt, dass neben national Agierenden auch internationale Unternehmen ihre Hände im Spiel haben. Wäre es nicht denkbar, den Handel mit Produkten, die mit Landraub in Verbindung stehen, zu verbieten? Also beispielsweise ein Importverbot für Bananen von geraubtem Land.
Auf jeden Fall. Das muss das Ziel sein. Das muss auch das Ziel sein von internationalen Kampagnen, die laufen. Also was ja teilweise im Mineralienbereich schon passiert oder was einige Länder zumindest auf dem Weg dahin sind, ist insgesamt, was Landgrabbing und was mit dem Land dann passiert angeht, ist es zu wenig fortgeschritten. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, ja, dass Unternehmen sich an, an Standards halten, an hohe internationale soziale und ökologische Standards. Und sobald sie das nicht tun, dass sie dann eben ja, Rechte verlieren, Zugangsrechte zu Märkten oder überhaupt ja, drakonische Strafen erwarten müssen. Aber im Moment ist es halt nicht so, dass das ja, gerade groß realistisch ist, weil es eben alles auf Freiwilligkeit beruht. Die Firmen sich international immer damit so darauf zurückziehen können, dass das Tochterfirmen sind, dass sie nicht die Möglichkeit haben, ihre Wertschöpfungsketten komplett, Wertschöpfung und Lieferketten komplett zu durchblicken. Und so können sie sich immer zurückziehen und sagen, ja, wir versuchen schon alles, aber uns sind da die Hände gebunden. Wir wissen nicht, was unser Zulieferer da tut oder was unsere Plantagenmanager dort tun. Und das wird denen international definitiv zu leicht gemacht und beruht eben auf Freiwilligkeit, was nicht sein kann. Also weil Unternehmen im aktuellen System einfach nicht freiwillig sich unterordnen oder freiwillig in Konkurrenz mit anderen zurückstecken und damit schlechtere Chancen auf den Märkten haben.
Was kann ich hier in Europa als Zuhörerin tun? Kann ich in meinem Alltag Einfluss auf das Thema Landraub nehmen?
Auf jeden Fall. Das kann man jeden Tag tun und man kann sich genau angucken, wo kommen die Sachen her. Es ist natürlich immer auch eine Frage, wie transparent sind eben diese Lieferketten. Das ist schwierig, wirklich auch herauszufinden, aber man kann eben gucken, dass man ja, versucht, weniger zu verbrauchen, vor allem weniger Energie. Da kann jeder Einzelne bei sich selber anfangen. Man kann gucken, dass man zum Beispiel versucht, weniger Palmöl zu konsumieren. Palmöl ist das, der Grund für Landgrabbing, gerade in Südostasien, wenn ich mir Indonesien anschaue, was geht denn auch in den Philippinen los. Das ist dramatisch, was da passiert, vor allem ökologisch. Und da kann jeder selber auch darauf gucken, Veränderungen einzuleiten. Aber gleichzeitig glaube ich, es ist nicht genug, wenn man das auf eine nur individualistische Ebene runterbricht und sagt, wir als Konsumenten können die Dinge nur verändern. Ich glaube, das ist wichtig und notwendig, aber das muss ergänzt werden durch globale Festsetzung von Standards, verpflichtende Standards für Unternehmen und globale Politik, die Leitplanken setzt, damit soziale und ökologische Standards gewährt werden, damit Menschenrechte gewährt werden. Und ein Ende der Freiwilligkeit, weil nur zusammen von diesem internationalen Ordnungsrahmen, internationalen Regeln plus individuellem ja, Verzicht auf einige Dinge, individuellem ja, weniger Verbrauch, glaube ich, kann es funktionieren nachhaltig.
Dass Palmöl momentan einer der Hauptgründe für Landgrabbing ist, war mir gar nicht so bewusst. Gefühlt steckt Palmöl ja auch mehr als in jedem zweiten Produkt. Vor allem in Lebensmitteln, aber auch in Hygieneprodukten oder Make-up ist oft Palmöl enthalten. Weißt du, ob es ein Siegel gibt, das ausschließt, dass ich gerade ein Landraubprodukt kaufe?
Puh, gute Frage. Siegel, ich glaube, ich kenne kein einziges, wo ich ausschließen würde, dass da nicht ja, Konfliktpalmöl zum Beispiel drin ist oder Palmöl, was aus Monokulturen gewonnen wird, was in zum Beispiel Indonesien ganze Landstriche vernichtet. Ich glaube, wenn man wirklich sicher sein möchte, dann kann man das nur, wenn man regional kauft, wenn man versucht, so regional wie möglich zu leben und die Dinge von hier auch zu bekommen und wenn man international einkauft, zu gucken, dass man das aus kleinen Kooperativen tut, dass man auch in kleinen Läden, Bioläden zum Beispiel, die eigene Strukturen aufgebaut haben, sich dort versorgt. Alles andere wird sehr schwierig und intransparent und viele auch große internationale Label, die bekannt sind oder berühmt sind, da würde ich wirklich meine Hand für ins Feuer legen, dass das alles immer mit rechten Dingen zugeht. Das ist natürlich auch schwierig, das Ganze international transparent zu gestalten. Aber ganz sicher sein als Konsument ist schwierig.
Deine jetzige Arbeit befindet sich im Bereich Tiefseebergbau. Was hat das mit Landraub zu tun?
Gute Frage. Also man hat ja viel über Landgrabbing schon gesprochen und auch das Thema dieser Sendung ist ja Landgrabbing und was aber so ein bisschen Aufwind bekommt in den letzten Jahren ist das sogenannte Ocean Grabbing, Blue Growth, Blue Economy. Die Meere rücken immer weiter in den Mittelpunkt und auch die Industrie hat das erkannt, nicht nur der Tourismus oder der Fischfang und da passierte seit dann ja einiges, sondern auch die Bergbauindustrie hat das erkannt und will nun versuchen, in den nächsten Jahren zu beginnen, ja, auf dem Tiefseegrund Erze und Mineralien abzuernten, muss man so sagen, und versuchen dort den Boden umzugraben, um wertvolle Mineralien wie, ja, wie Kupfer, Kobalt, Gold dort zu gewinnen. Und das passiert insbesondere in Ozeanien, also im Südpazifik, gerade Papua-Neuguinea, Fidschi, Tonga, Vanuatu. Das sind so die Hotspots für Tiefseebergbau in den nächsten Jahren. Und viele deutsche Unternehmen haben da ein Interesse dran. Deutschland will da Weltmarktführer werden, was gerade die Technologie angeht und da im großen Stil mitspielen.
Weiß man, welche Unternehmen da mitspielen wollen?
Siemens baut die Technologie. Siemens ist da ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, gerade in Papua-Neuguinea Technik zu entwickeln und zu stellen für Nautilus, ein kanadisches Unternehmen, was da in den nächsten, ja, sagen wir mal 24 Monaten innerhalb dieser Zeit versuchen will oder anfangen will, Tiefseebergbau zu betreiben. Das wäre das erste Projekt weltweit. Und genau, die Zivilgesellschaft vor Ort ist alarmiert, insbesondere die Kirchen vor Ort, die sehr stark sind, mobilisieren dagegen. Und meine Aufgabe ist es, zusammen mit anderen hier in Deutschland und Europa aufzuklären, zu sagen, dass man besorgt ist, dass man keine Lust hat, schon wieder Experimentierfeld zu werden nach den ersten Atomversuchen, dass wieder dort versucht wird, Gewinne zu erzielen und man davon ausgehen kann, dass der lokalen Bevölkerung, gerade den Küstencommunities, wenig bis gar nichts davon übrig bleibt, bis auf verschmutzte Meere und weniger Fisch.
Ich frage mich an der Stelle, wem gehören die Meeresböden? Bei Land kann ich mir das noch relativ gut vorstellen. Gibt es solche Regeln auch im Meer?
Nein, also das sind zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist die hohe See, die jetzt nicht in den exklusiven Wirtschaftsbereich eines Landes fällt. Und das wird aus Kingston von der Internationalen Seebehörde, aus Jamaika wird das Ganze betreut. Und da gibt es noch keine Standards, die werden erst gesetzt. Also da beschäftigt man sich jetzt intensiv damit, Regeln zu entwickeln, die ja die Meere auch schützen sollen, wenn es zum Tiefseebergbau kommt, wenn das dann funktioniert, da ist man gerade dabei. Das andere sind die exklusiven Wirtschaftszonen. Und weil das ja gerade im Pazifik so kleine Inselstaaten sind, haben die sehr, sehr lange Küstenlinien und sehr, sehr lange exklusive Wirtschaftszonen. Und in diesen Wirtschaftszonen ist dann nicht die Behörde in Kingston, Jamaika zuständig, sondern die Behörden der Länder selber. Und das Problem ist, dass die Länder so klein sind und so wenig Strukturen haben, was Regularien angeht, dass sie so einer Rieseninvestition, wie sie zum Beispiel Nautilus in Papua-Neuguinea durchführt, schwer gewachsen sind. Also da müssen ganz intensiv durchdachte Regelwerke erstellt werden, und um dann auch diesem Tiefseebergbau zu begegnen. Und das kann man im Moment noch nicht sehen, dass die Länder dafür bereit sind. Trotzdem werden schon Lizenzen vergeben. Und wie gesagt, in Papua-Neuguinea soll es jetzt sogar schon losgehen, obwohl es keinerlei Regeln gibt, die das Ganze begrenzen können. Also wie zum Beispiel, wie werden Steuern dafür eingenommen? Wie sind Meere überhaupt zu schützen? Gibt es Environmental Impact Assessments, die sicherstellen, dass die Meere wirklich geschützt sind? All das Ganze passiert so sehr unzureichend und ja, lässt dann eben die Lokalbevölkerung ratlos zurück.
Landraub ist sicher vielen schon ein Begriff gewesen, aber das Thema Ocean Grabbing ist im Moment noch nicht wirklich präsent. Gibt es von dir noch etwas, wo du sagst, das muss ich über Landraub bzw. Ocean Grabbing unbedingt noch wissen?
Ich fand ganz spannend, also ich war am Wochenende auf einem Seminar in Wuppertal, wo genau es um Landgrabbing ging und Ocean Grabbing, also die Themen, mit denen wir uns jetzt hier auch beschäftigen. Und wir hatten eben auch Gäste aus dem Pazifik dort. Und was mir immer wieder auch auffällt oder was die auch selber sagen, ist, dass alles, ob es nun Landgrabbing ist oder Ocean Grabbing, das ist alles einfach eine Fortführung von Kolonialismus und kolonialistischen Strukturen. Und dem muss man sich immer wieder bewusst werden. Zwar sind die Länder, über die man oft spricht, in denen das Ganze passiert, mal unabhängig geworden in der Regel in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Aber die Strukturen sind durch internationale Handelsabkommen und durch ja, dieses Gefälle von Norden nach Süden eigentlich so geblieben. Wir lagern unsere sozialen und ökologischen Schäden aus, vor allem in den globalen Süden. Und hier profitieren wir davon. Und das muss man sich auch als Konsument, als Politiker, als Mensch hier immer bewusst sein, dass wir auf Kosten anderer zum großen Teil leben, was mit dem, wie wir hier wirtschaften und was wir hier tun. Und das wurde immer wieder auch jetzt von den Gästen aus Papua, aus Fidschi betont, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr diese kolonialen Strukturen, wir wollen nicht Experimentierfeld sein, wir wollen nicht unsere Meere, unsere Ländereien verlieren, damit es uns hier im Norden besser geht. Und ich glaube, das ist so eine Botschaft, die man sich vor Augen führen muss.
Klare Worte von Jan Pingel zum Thema Landraub bzw. Raub am Ozean. Und damit gehen wir in eine kurze musikalische Verschnaufpause. Danke, Jan.
Danke.
So, wir sind schon wieder fast am Ende dieser sehr interessanten Sendung über Landraub. Ich habe heute auf jeden Fall sehr viel gelernt in den Interviews. Ich werde mal versuchen, es noch so ein bisschen zusammenzufassen, worüber wir jetzt in der letzten Stunde geredet haben. Also wir haben, genau, das Thema war Landraub. Wir haben mal versucht so zu definieren, wer raubt Land von wem und warum. Also wer raubt Land? Quasi meistens große Investoren, aber eben auch Staaten. Und Land ist einfach eine beliebte Ressource geworden. Landpreise steigen, Land wird sich gesichert, oft eben mit intensiver Landwirtschaft bebaut, oft aber auch einfach nur als Anlage gesehen. Genau, und von wem? Im Endeffekt werden Menschen vertrieben, die das Land teilweise seit Generationen bebaut haben, deren Lebensgrundlage es ist, die durch den Landraub eben in die Ernährungsunsicherheit getrieben werden. Und genau, wir haben telefoniert nach Kampala mit Daniel Jäger und nach Hamburg mit Jan Pingel, die uns da sehr viel zu sagen konnten. Die Verbindung nach Kampala war leider nicht besonders gut, dafür darf ich mich hier mal entschuldigen, aber es sind halt auch ein paar tausend Kilometer, ne? Kampala, Uganda. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das alles mit mir zu tun? Wir haben öfter schon Handlungsmöglichkeiten angesprochen, also Jan zum Beispiel hat von Palmöl gesprochen, das eben oft aus Landraub stammt, dass man eben versuchen kann zu meiden. Es ging um sich regionaler ernähren und einfach ein bisschen verstehen, in was für einer globalisierten Welt wir leben und wie wir alle zusammenhängen. Und was ich gerne einfach nochmal aufwerfen wollen würde, ist, dass wir es einfach mal durchdenken, wenn durch Landraub Menschen eben in ernährungsunsichere Zustände gezwungen werden, wenn es zu Konkurrenzkämpfen kommt, repressive Regime auch noch Investitionen unterstützen und die Landbevölkerung natürlich noch mehr gegen sich aufbringen. Es kommt zu Menschenrechtsverletzungen, Korruption. Ich meine, natürlich sprechen wir hier auch von einem klassischen Fluchtgrund. Und da möchte ich einfach nur mal so sagen, so ein Stichwort, was ja öfter mal fällt, wenn in der sogenannten Flüchtlingskrise, ist ja auch immer Fluchtursachen bekämpfen. Und gegen Landraub vorzugehen, wäre da wirklich tatsächlich einfach mal ein sinnvoller Punkt, während ja nicht immer alle Punkte, die da geführt werden, so zielführend sind. Also vielleicht sollte man sich das einfach mal überlegen. Einfach mal nicht sagen, okay, wir investieren jetzt in diese Länder und pumpen da Geld rein und dann läuft das schon, sondern vielleicht einfach mal aufhören zu rauben, Land zu rauben. Oder auch Meer, haben wir ja auch gehört. Ocean Grabbing gibt es auch, dass eben Seeflächen genutzt werden für den Rohstoffabbau. Das nochmal so als Idee, gerade wenn man sich auch überlegt, dass teilweise auch EU-Programme tatsächlich, die wahrscheinlich anders gedacht waren, zu Landraub führen. Also wir haben vorhin diesen Film Landraub, also der Film selbst heißt Landraub, angesprochen. Ich habe den gestern mal angefangen zu schauen. Er beginnt damit, ein Mönch reist durch Kambodscha und nimmt auf, die Reaktionen, also führt Interviews mit Menschen, die eben Opfer von Landraub geworden sind, die kein Land mehr haben, also Kleinbauern, Kleinbäuerinnen ohne Land. Und da geht es um Zucker. Also Zucker wurde in Kambodscha bis 2008 wohl überhaupt nicht angebaut und seitdem gibt es ein Abkommen mit der EU, dass eben dieser Zucker ganz einfach exportiert werden kann. Und seitdem wird investiert, große Investoren kaufen Land, das eigentlich schon Leuten gehört, und kaufen es aber nicht ihnen ab, sondern vertreiben sie einfach von dem Land. Und ja, ich finde, darüber könnte die EU mal nachdenken. Hört die EU zu? Hallo EU. Ja, die nächste Sendung ist am 16.03. Da wollen wir der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds ein bisschen auf den Zahn fühlen. In diesem Sinne, ja, verantwortlich für diese Sendung waren
Daniela Beckmann und
Sandro Eiler.
Ja.
Genau, wir hören uns wieder in einem Monat. Und ja, wir haben noch 2 Minuten. Das heißt, es gibt noch 2 Minuten gute Musik. Bis bald. Weltfunk.